Und wir wollen uns heute Morgen wieder ein weiteres Mal, ein drittes Mal, dem Psalm 98 zuwenden. Diesen Psalm können wir so in geschätzten 50 Sekunden lesen. Und dann kann man ihn wieder beiseite stecken. Und dann hat man so gut wie gar nichts gelernt. Oder man kann sich diesen Psalm beiseite nehmen und ein bisschen betrachten. Und das haben wir getan in drei Teilen. Dieser Psalm, so wie die Psalmen alle, sind dieses Liedgut der Israeliten gewesen, der Juden. Und dieser Psalm fordert sogar auf zu singen. Ein Lied, das auffordert zu singen. Nun, das ist uns auch nicht ganz unbekannt. Und wir haben gerade dem Herrn zur Ehre gesungen. Und genau das ist der Inhalt dieses Psalms. Es geht darum, den Herrn zu ehren, ihn zu loben, ihn zu preisen. Und zwar haben wir erstens festgestellt, dass wir ihn loben sollen als Retter. Die ersten drei Verse. Dann haben wir gesehen, dass wir ihn loben sollen, auch als König. Und heute kommen wir dazu, dass wir ihn loben als Richter. Es ist einfach wunderbar zu sehen, die Entfaltung dieses Psalms. Hier geht es um den Herrn, Yahweh, dem wir ein Lied singen sollen. Das ist sehr interessant. Wenn wir unsere Lieder singen, dann singen wir sie zur Ehre Gottes. Es ist anders, als wenn ihr euren Fernseher anschaltet und Eurovision, einen Song-Contest, euch anschaut. Da werden Lieder gesungen zur Selbstverherrlichung oder vielleicht zur Freude anderer. Das Thema ist sehr häufig auch Liebe. Aber hier geht es immer darum, dass wir ja unsere Lieder ausrichten auf den lebendigen Gott, zu seiner Freude. Und auch wir erfreuen uns an Liedern, ohne Zweifel. Und wir werden durch Lieder belehrt. Das tun wir gerade. Wir nehmen einen Liedtext als Grundlage für unsere Predigt. Aber es geht immer darum, dass wir Yahweh singen. Und so lese ich uns diesen Psalm noch einmal vor, Psalm 98, die 9 Verse aus der Schlachter Übersetzung. Ein Psalm. Singt dem Herrn, das ist Yahweh, ich benutze hier das Wort Yahweh bewusst, ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Jahwe hat sein Heil kundwerken lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Jaucht Jahwe alle Welt. Brecht den Jubel aus, frohlockt und Lob singt. Lob singt Jahwe mit der Laute und mit klangvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerstall. Jauchzt vor dem König Yahweh. Jetzt Vers 7, das ist Grundlage unseres Predigttextes heute Morgen. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt sollen jubeln vor Yahweh. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit. Die Völker, wie es recht ist. Nun, in der Bibel wird uns unser Gott unterschiedlich vorgestellt. In diesem Psalm haben wir gesehen, in den ersten Versen wird er uns als der Retter dargestellt. Und wir haben festgestellt, dass diese Rettungstaten sich bezogen auf die Rettungstaten in Bezug auf das Volk Israel. Jahwe, Gott, der bündnishaltende Gott zu seinen Versprechen, seinen Bündnissen steht, dem Volk Israel das einhält, was er ihnen zugesagt hat. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch künftig wird das so sein, wenn er sein Volk wiederherstellt. Zweitens haben wir ihn festgestellt, dass wir dem Herrn singen sollen als König. Da heißt es, Lob singt alle Welt, brecht in Jubel aus. Frohlockt und Lob singt. Lob singt Yahweh mit der Laute. Der Laute und mit klangvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerschall. Und das sind die Instrumente, die bei der Einsetzung eines Königs benutzt werden. Jauchzt vor dem König Yahweh. Eindeutig. Auch dieser Psalm befindet sich in einer Kategorie von Psalmen, die sich theokratische Psalmen nennt. Psalm 93 bis 100. Betonen die Königsherrschaft Yahwehs. Aber jetzt geht es weiter. Und es ist eine interessante Art und Weise, wie es weitergeht. Es brause das Meer. Und was es erfüllt. Das heißt also, die Meere, das Meer, sämtliche Meere, das ist alles mit eingeschlossen. Und was es erfüllt? Nun, alle Lebewesen, alles, was sich im Meer befindet, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt sollen jubeln vor Jahwe. Und dies ist ein umfassender Aufruf zum Lob Gottes. Und das zeigt uns der Textzusammenhang. Der Grundtenor des Psalms ist eine überschwängliche Freude, die zum Lobpreis führt. Freude über das Heil. Freude über die souveräne Herrschaft Gottes. Freude über den König und Freude über das bevorstehende Gericht. Und das Brausen in diesem Text, oder das Donnern, so kann man das auch übersetzen, ist das Verb, das Begeisterung und Freude ausdrücken soll. Und wir kennen das Brausen und Donnern des Meeres von den Wellen her, die sich vom Wind angetrieben an der Küste oder auf Untiefen überstürzen und regelrecht brausen. Die Brandung des Meeres donnert. Und hier wird das Brausen oder Donnern nicht nur vom Meer erwartet, sondern auch von den darin lebenden Wesen. Dann auch von der Erde, das heißt von den Kontinenten, der Materie, die unsere Landmasse ausmacht und den Menschen und Tieren, die darauf wohnen. Ihr Lieben, das erfasst alles. Es gibt nicht mehr als das in unserem Lebensbereich. Dennoch fährt der Psalmist fort und präzisiert und erweitert seine Worte. Ströme sollen in die Hände klatschen und die Flüsse sollen applaudieren. So könnte man das ausdrücken. Und das Klatschen ist in der Schrift ähnlich wie bei uns heute immer noch ein Ausdruck der Freude und der Zustimmung. Als der 7 Jahre alte Joas, König von Juda, gekrönt wurde, lesen wir in 2. Könige Kapitel 11 und Vers 12 von dem Klatschen des beistehenden Volkes. Da heißt es, und er, das ist der Priester Jojada, führte den Sohn des Königs heraus und setzte ihm die Krone auf und gab ihm das Zeugnis und sie machten ihn zum König und salbten ihn und klatschten in die Hände und sprachen, es lebe der König! Applaudieren für den König. Und wir erkennen in diesem Zusammenhang die Freude, in dem Klatschen die Freude und Zustimmung des Volkes. Das Klatschen der Ströme ist natürlich ein poetischer Ausdruck, um die umfassende Weite der Freude auszudrücken, sodass selbst die unbelebte Natur mit in diesen Lobpreis hineingenommen wird. Das erstreckt sich dann auch auf alle Berge, die Erhebung der Erde, die mitjubeln sollen. Vergessen wir nicht, die Psalmen sind poetisch geschrieben. Wir tun das oft, dass wir poetisch etwas ausdrücken in unseren Liedern. Und die Personifizierung dieser leblosen Natur in diesem Psalm machen dieses Lied lebendig und wirklich sehr anschaulich. Diese überschwängliche Freude soll vor Jahwe zum Ausdruck gebracht werden. Das Brausen, das Klatschen, der Jubel soll vor ihn kommen. Hier geht es nicht um Selbstbeweihrauchung. Diese Freude soll als Lob alle Zeit und allein vor Jahwe Gott getragen werden. Und schon Vers 1 weist den Leser an, singt Jahwe ein neues Lied. Erinnert euch, dieses neue Lied ist dieses Lied, das wir singen mit einer erneuerten geistlichen, einer frischen geistlichen Einstellung. Vers 4 heißt es, jauchzt Jahwe. Vers 5, Lob singt Jahwe. Vers 9 zeigt uns nochmals sehr deutlich, wo diese Freude angebracht werden soll. Wörtlich heißt es dort, vor dem Angesicht Jahwes. Der Aufruf des Psalmisten, Jahwe zu loben, setzt sich hier also im 3. Teil des Psalms fort. Vers 9 zeigt uns einen weiteren gewichtigen Grund für dieses Lob. Nachdem der Anbeter den Herrn, also als Retter, und für seine rettenden Wunder loben soll, nachdem er es ihm neu bewusst wird und realisiert, dass Jahwe Gott nicht nur Retter, sondern auch der souveräne König ist und auch König sein wird, bringt Vers 9 einen weiteren gewichtigen Aspekt, warum alle die gesamte Schöpfung ihn und ihn loben soll. Und das ist, da heißt es, schaut einmal in Vers 9. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Oder wie die revidierte Elberfelder von 1994 sagt, die Völker in Geradheit. Ihr Lieben, das ist so ein wunderbarer Gedanke für uns, dass Jahwe der Retter und König auch Richter ist und Richter sein wird. Und das war für die Israeliten nicht etwas Neues, das zu hören. Denn in der Geschichte des Volkes Israels sehen wir, dass Könige richterliche Funktionen ausüben. Wir erinnern uns nur an das gerechte Urteil des Königs Salomos, den ersten Könige, als die beiden Prostituierten zu ihm kamen, zwei Babys geboren hatten und in einer Nacht ein Baby erdrückt wurde und jetzt beide sich um ein Kind stritten. Und das wunderbare Urteil versetzte das ganze Volk in ein Lob und in Erstaunen. Heißt es, als nun ganz Israel hörte, was für ein Urteil der König gefällt hatte, da fürchteten sie sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in seinem Herzen war, um Recht zu schaffen. 1. Könige 3, 28. Ursprünglich allerdings hatte Gott dem Volk gesagt, du sollst dir Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die Jahwe, dein Gott, dir gibt in all deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Das war der ursprüngliche Gedanke. Und ihr wisst, nach der Richterzeit, wir erinnern uns, forderte das Volk einen König mit genau diesen Worten. Setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Und wir erinnern uns, damit verstieß das Volk Israel ihren König Jahwe. Wie wir vormals bereits erwähnt haben, ist Jahwe dennoch König. Er ist der Regierende in dieser Welt, in einem allgemeinen Sinne, was den gesamten Weltenverlauf anbetrifft, indem er den Weltlauf bestimmt und lenkt nach seinem ewigen Ratschluss. Im engeren Sinne und mehr spezifisch ist er König über die Seinen. Einst regierte er den treuen Überrest der Israeliten und stets alle, die er vor Grundlegung zur Sohnschaft berufen hat. Solche regierte auch weiterhin, bis zu dem Punkt in der Geschichte, wo er selbst kommen und als alleiniger König sichtbar herrschen wird. Und unser Gott, der bündnishaltende Gott, ist Jesus, ist Jahwe, der kommen wird, um die Welt zu richten. Das Gericht wird für die Seinen keine Verdammnis bringen. Wenn er kommt für die Seinen, dann gibt es Lohn. Er wird die Kinder Gottes nicht für die Sünde richten. Denn er selbst, der Richter, sagt in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hier geht es um das Sündengericht. Warum werden wir nicht gerichtet? Ganz einfach. Weil Jesus für uns am Kreuz gerichtet worden ist, stellvertretend für unsere Schuld. Deshalb gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, sagt Paulus sehr deutlich. Er zelebriert das und schreibt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Eine wunderbare Wahrheit. Statt der Verdammnis werden wir Lohn empfangen, der sicherlich zum einen In der Freude besteht, dass wir unseren Herrn und Heiland von Angesicht zu Angesicht sehen können und zum anderen, dass wir nun endgültig aus der Gegenwart der so leicht umstrickenden Sünde befreit werden. Leute, das ist für mich der größte Lohn. Keine Sünde mehr. Mit diesem Kommen des Herrn, das nicht mit der Wiederkunft des Herrn auf dem Ölberg zu verwechseln ist, erhalten wir einen neuen Geistleib. Wir werden verwandelt, um bei der anschließenden Wiederkunft mit Christus, mit Jahwe auf der Erde herrschen zu können. Nachlesen könnt ihr von diesem Ereignis und der Verwandlung unter anderem in 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Verse 13 und folgende insbesondere, aber auch im 1. Korinther Brief, Kapitel 15, im Auferstehungskapitel. Nun, unser Entgegenkommen bzw. des Herrn Entgegenkommen in den Wolken wird sicherlich mit großer Freude verbunden sein. Das Gericht, das uns dann wieder freut, ist ein Freudengericht, ist mit Freude, dass wir belohnt werden, dass es Lohn gibt. Wir werden von diesem Zeitpunkt nicht mehr von der Seite des Königs rücken. Wir werden stets bei ihm sein. Und wir tun gut daran, uns hier jetzt für diese Begegnung vorzubereiten. Ihr Lieben, damit wir was? Damit wir vollen Lohn empfangen. Gemeinsam mit dem Retter, König und Richter, werden wir dann nach der Drangsalzeit Jakobs, der Trübsalzeit, auf dem Ölberg in Jerusalem erscheinen. Das ist genau das, was die Schrift lehrt. In dieser Zeit werden einige Dinge auf dieser Erde ablaufen. Unser Vers 9 im Psalm 98 begründet den Lobpreis aller Erdenbewohner und der unbelebten Natur mit, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Lieben, er kommt, wie er es angekündigt hat. Unser Glaube wird nicht zu Schanden werden. Und aller Spott, aller Hohn darüber, ob Jesus wiederkommt, wird beendet sein, denn er kommt offen und sichtbar in seiner Herrlichkeit und als Richter. Wenn ihr einmal das Matthäus-Evangelium aufschlagt, Matthäus Kapitel 25 und dort die Verse 31 und folgende bis Vers 34 lest, und das tue ich jetzt mal für euch, dann seht ihr, wie das Gericht an jenem Tage abläuft. Ich muss sagen, es gibt mehrere Gerichte. Das ist das erste Gericht, das stattfinden wird, das Gericht über die Nationen. Da heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird, nicht mehr auf einem Esel, in demütiger Art und Weise, wie er es tat in Jerusalem beim ersten Mal, jetzt in Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Leben. Die Schafe zu seiner Rechten sind die Getreuen, die erretteten Kinder Gottes, die aus der Trübsal hervorgehen. Das sind diejenigen, die dann zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind. Zugegeben, es sind nicht sehr viele, weil viele als Märtyrer sterben. Aber dieses Gericht bezieht sich auf alle Lebenden. Hinzu kommen die alttestamentlichen Heiligen, die zu diesem Zeitpunkt nämlich am Ende der Trübsal vor dem Millennium auferstehen werden, um ihre verherrlichten Leiber zu empfangen. Auch sie werden das Reich Gottes erben. Für die aus der Trübsal bedrängten Kinder Gottes wird das eine riesige Freude sein. Im Gegensatz zu den Böcken zu seiner Linken. Diese Böcke stellen die Gottlosen, die unzüchtigen Götzendiener, die Ehebrecher und Weichlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, die Trunkenbolde und Lästerer sowie die Räuber dar. Von ihnen wird Jahwe, der Richter, der Sohn Gottes, sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Matthäus 25, 41. Und vielleicht denkst du, Zu dem Zeitpunkt lebe ich ja gar nicht mehr. Ich werde gar nicht leben. Ich werde erstmal gar nicht in diesen Genuss kommen, in das Reich einzugehen, wenn ich nicht lebe. Nun, das habe ich euch schon gesagt. Alle Gläubigen Christus werden zuvor genommen, werden vor den Richterstuhl Jesu Christi gestellt und kommen dann zurück mit Christus, um auf der Erde zu herrschen, mit verherrlichten Leibern. Nun, was ist mit denen, die dann nicht leben? Was ist mit den Ungläubigen, die sagen, ha, ich bin schon tot, ich komme davon? Nun, schaut euch einmal Offenbarung 20, Vers 11 an und folgende Verse. Es gibt ein weiteres Gericht. Gericht vor dem großen weißen Thron. Johannes beschreibt ihn uns. Er sagt, ich sah einen großen weißen Thron, Johannes 20, 11. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus. Und es gibt Leute, die lassen sich einäschern und sagen, meine Asche ist sowieso auf dem Meer verschwunden, mich bringt keiner wieder zurück. Lass sie nicht täuschen. Das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet. Jeder nach seinen Werken. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Jesaja sagt sehr deutlich, dass er dieses Gericht mit absoluter Gerechtigkeit tun wird, halten wird. Absoluter Gerechtigkeit. Dieses Urteil, die Verdammnis der Verlorenen, der Ungläubigen, der Ehebrecher und Lügner und Unzüchtigen und Götzendiener, der Weichlinge und Knabenschänder, ist ein gerechtes Urteil. Hier geht es nicht um intellektuelles Nichtwissen, sondern es ist eine moralische Ablehnung Gottes, die beurteilt wird von unserem lebendigen Gott, und sein Gericht ist gerecht. Er richtet nicht nach dem, was er äußerlich wahrnimmt, sondern in Wahrhaftigkeit, ohne jegliches Fehlurteil. Jesaja sagte in Kapitel 11, er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Eben, kein Fehlurteil. Heute gibt es viele Fehlurteile. Ich bin durch eine lange Liste von Fehlurteilen gegangen, von Richtern in der Geschichte. Diese Fehlurteile gibt es nicht bei unserem Herrn. Er weiß alles. Er kennt alles. Er kennt dein Herz. Er weiß, wie du von außen aussiehst, aber er weiß viel mehr, wie du von innen aussiehst. Nun, vielleicht fragt ihr euch heute manchmal, ist Gottes Gericht nicht entsetzlich und ein bisschen zu hart? Und das mag jetzt euer verzerrtes Denken sein. Aber an jenem Tag wird euch das, ihr Lieben, nicht in den Sinn kommen, so zu denken. David sagt uns bereits im Psalm 58, 11 bis 12, der Gerechte wird sich freuen, wenn er die Rache sieht. Er wird seine Füße baden im Blut der Gottlosen. Und die Leute werden sagen, der Gerechte empfängt doch seine Frucht. Es gibt doch einen Gott, der richtet auf Erden. Ihr Lieben, wir sind oft an Menschen emotional gebunden. Wir denken, das ist doch sehr hart, wie Gott mit diesen Menschen umgeht. Und das wird sich ändern. Und das sollte sich jetzt eigentlich auch schon ändern. Im Psalm 67, Vers 5 sagt der Psalmist, die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Das gerechte Gericht ist ein Grund zur Freude und des Frohlockens. Und deshalb sollen wir ihm Lobpreis bringen in einem Lied darüber, dass er recht richtet. Der Gerechte wird sich nicht nur über seinen Lohn freuen, sondern auch über die Verurteilung des Gottlosen. Gericht wird dem Gerechten gefallen. Und er wird ähnliche Worte sprechen wie der Engel in der Trübsalzeit in Offenbarung Kapitel 16, Vers 7. Da sagt er, ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Der Engel schaut sich diese Gerichte an, die während der Trübsal über die Menschheit gehen. Und er sagt, sie sind absolut gerecht. Sie sind wahrhaftig. Du bist der Allmächtige. Nun, die Sichtweise der Kinder Gottes über alle Urteile und Gerichte Jahwes wird zu jenem Zeitpunkt völlig ungetrübt sein, frei von jeglicher emotionaler Färbung. Und durchtränkt mit Heiligkeit erkennt der Anbeter die Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit der Gerichte Gottes an. Hört euch die Dinge an, die Johannes sehen durfte in der Offenbarung Kapitel 19. Im Kapitel 19 spricht von dem Wiederkommen unseres Herrn. Und da sagt er gleich von Vers 1 Folgendes. Ihr könnt es gerne auch aufschlagen. Johannes 19 und Vers 1 an. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, der sprach Halleluja. Halleluja. Was heißt das? Preist Jahwe. Das Ja ist die Kurzform Jahwes am Ende von Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Sklaven von ihrer Hand gefordert. Und nochmals sprachen sie Halleluja. Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das hat er bereits vormals gesagt, dass der Rauch ihrer Qualen aufsteigen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und angesichts dieses Gerichtes sprechen die Heiligen, werden wir einstimmen in dieses Halleluja. Wir werden Gott preisen dafür. Ihr Lieben, das Gericht Gottes schafft Ordnung. Es bringt Frieden und der Fluch, der durch die Sünde in diese Welt kam und alles Geschaffene erfasste, der Fluch über die Schöpfung wird umgekehrt, sodass selbst die Schöpfung an diesem Zeitpunkt in der Geschichte aufatmen wird. Die jetzigen Wehen der Schöpfung werden mit dem Kommen Jesu ihr Ende finden. Mit der Erlösung unserer Leiber zur Vollendung der Sohnestellung wird die ganze Schöpfung erneuert. Und hier ist kein kompletter, absoluter Himmel auf Erden, wenn Jesus kommt. Aber es wird zu gewaltigen Veränderungen in Flora und Fauna kommen. Es werden gewaltige geologische, topografische Veränderungen auf dieser Erde stattfinden. Große Veränderungen, wenn Jahwe sein Friedensreich auf dieser Erde für alle sichtbar aufrichten wird. Grund zur Freude. Ein Resultat des Gerichts über diese Erde. Welch eine wunderbare Freude, schon heute den Herrn dafür zu loben. Warum? Denn die Realisierung dieser Ereignisse steht unmittelbar bevor. Was sind die paar Jahre? Und wenn es 1000 Jahre sind, was war 1000 Jahre für unseren Herrn? Ist wie ein Tag. Ist gar nichts. Für einen ewigen Gott sind 1000 Jahre kein Wimpernschlag. Du kannst es nicht mal messen. Im Vergleich zu einer Ewigkeit ist es gar nichts. Ich glaube, dass wir sehr nahe daran stehen, bevorstehen, dass der Herr kommt. So wie Jakobus uns sagt, der Richter steht vor der Tür. Ihr Lieben, zu sagen, der Richter kommt bald, wäre falsch. Er ist im Begriff zu kommen. Er geht durch die Tür. Wir sagen nicht, du kommst bald, wenn du durch die Tür gehst. Er ist viel näher dran als das. Das alles wird geschehen, wie die Schrift es sagt. Sollten wir da nicht in das Lob Jahwes einstimmen? Und ihm unsere Leiber zum Dienst bereitstellen, unsere Lieder zu seiner Ehre singen? Selbstverständlich. Das ist die einzig logische Reaktion auf die Wahrheiten der Heiligen Schrift. Wenn er, der Retter, sich unser angenommen hat und du ihn als König in deinem Leben regieren lässt und damit bekundest, dass du wahrhaftig ein Kind Gottes bist, dann wärst du nichts anders als wirst du nicht anders über seine Gerichte denken. Du wirst dich freuen. Du wirst ihn dafür loben. Nun, diese Gerichte sind allumfassend. Bereits im Alten Testament wird es aus Daniel klar, dass einige Menschen aufstehen werden zum Leben. Der Mensch wird aufstehen zum Leben, wenn er was getan hat? Wenn er dem Herrn Jesus Christus geglaubt hat. Und nicht nur geglaubt. Und ich möchte hier ein ernstes Wort sprechen. Wir können sehr religiös sein. Wir können sagen, ich glaube an Gott, ich kenne all diese Wahrheiten. Aber es rettet dich nicht. Es rettet dich nicht. Der Glaube als solches rettet dich nicht allein. Es ist keine auszureichende, umfängliche Beschreibung eines geretteten Christen. Wenn du glaubst, wie die Schrift es sagt, dann wirst du glauben. Dann wirst du gerettet werden. Aber dieser Glaube, und ihr wisst, ich führe immer wieder die Jakobusstelle an, die Dämonen glauben und sie zittern. Leute, die Dämonen, gefallene Engel, wissen sehr gut Bescheid. Der Teufel weiß sehr gut Bescheid. Selbst der Teufel glaubt an Gott. Er weiß, dass das alles wahr ist. Die größte Verführung ist, dass wir meinen, wir glauben. Ich kann alles erklären, ich kann alles sagen, was in der Bibel steht. Aber das macht dich nicht zu einem geretteten Christen, zu einem Kind Gottes. Und das wird dich nicht von diesem Gericht befreien. Ihr werdet es vielleicht so gehen, wie es in Matthäus Kapitel 7 steht. Wenn ihr eines Tages vor Jesus steht, werdet ihr vielleicht sagen, Herr, Herr, haben wir nicht viele Dinge in deinem Namen getan? 7,21 Matthäus, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel, was ist das Verb? Tut. Lieben, seht ihr, deshalb heißt es auch, wir werden beurteilt nach unseren Werken. Wenn wir das Gute getan haben, werden wir aufstehen zur Auferstehung des Lebens. Nun, ist das eine Werkgerechtigkeit? Werden wir durch Werke gerettet? Auf keinen Fall. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir werden nicht durch unsere guten Werke gerettet. Unsere guten Werke sind lediglich Ausdruck unseres wahren Glaubens, der in uns ein Verlangen nach guten Werken schürt. Weil dann im Moment des Glaubens der Heilige Geist in unser Leben einzieht und uns dazu bewegt, gute Werke zu tun. Deshalb, wenn ihr über diese Stellen in der Schrift vielleicht stolpert, und das kommt mehrfach vor, dass wir gerichtet werden über unsere Werke und dass diejenigen, die das Gute getan haben, auferstehen werden zum Leben. Leben. Wenn ihr meint, durch nur Glaube allein gerettet zu sein, dann seid ihr auf einem gefährlichen Grat, geht ihr einen gefährlichen Grat. Ihr steht an einem Abgrund, der sehr gefährlich ist. Jesus sagt, verwundert euch nicht darüber. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Johannes 5, 28, 29. Nochmals, hier spricht es nicht davon, dass wir durch Werke gerecht werden. Wenn du diesen Gott nicht persönlich kennst und, hier glaube ich, ist das entscheidende Kriterium, und liebst, dann stehst du an einem gefährlichen Abgrund. Wenn du nicht sagen kannst, der Herr ist mein Richter, der Herr ist mein Gesetzgeber, der Herr ist mein König, er wird mich retten, wie Jesaja 33, Vers 22, dann spielst du mit dem Feuer. weil deine Verurteilung am Tag des Gerichts nur eine Haaresbreite von dir entfernt ist. Es ist dem Menschen bestimmt zu sterben, danach das Gericht, haben wir heute Morgen schon erwähnt, Hebräer 7, Vers 29. Es ist dem Menschen bestimmt zu sterben, danach das Gericht. Das kann jeder deutlich hören und vernehmen. Wie stehst du vor Gott? Stehst du mit deiner Schuld und mit deiner Sünde vor Gott? Dann hast du keinen Ausweg. Dann heißt das Urteil dieses Gerichtes ewige Verdammnis. Psalm 7, 9 sagt es, der Herr wird die Völker richten. Ja, heißt es in Psalm 9, Vers 9, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Er irrt sich nicht. Und seine Gerechtigkeit wird in der Schrift beschrieben. Wird nicht aufgearbeitet darin, dass du ein paar gute Werke tust, sondern seine Gerechtigkeit ist eine Person. Sie ist Jesus Christus. Sie ist uns, die wir glauben und ihn lieben, zur Gerechtigkeit geworden. Psalm 37 heißt es, Vers 32 bis 34, harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg. So wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen. Und das ist zu den gottesfürchtigen Israeliten gesprochen. Deshalb glaube ich, werden sie auferstehen vor Beginn des Millenniums. Sie werden das Gericht mit ansehen, wenn die Gottlosen vertilgt werden. Gott wird das Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Spricht eindeutig vor dem Gericht, das vor dem Millennium kommt und als Folge zu die Wiederherstellung hat für das Friedensreich in Jesaja 2, Vers 4. Leben, es ist für uns, die wir an ihn glauben, wunderbar, zu wissen, dass ein Gericht kommt. Nun, wir leben ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, in einer Kuschelgesellschaft. Selbst unser kuschelige Glaube hat uns manchmal ein bisschen eingelullt in ein Wellness. Alles ist Wellness, ein Wellness-Glaube. Wir haben nicht gelitten. Wir haben noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Du hast noch kein Kind verloren. Deine Frau ist noch nicht vergewaltigt worden. Lieben, ihr denkt ganz anders über ein Gericht, wenn das über euch ergangen ist. Oh, wir wurden vielleicht ein bisschen verspottet, ein bisschen belächelt. Aber mal ehrlich, uns geht es sehr, sehr gut. Deshalb werden wir uns freuen über das Gericht. Und Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Und die Zeiten werden sich ändern. Ich glaube, dass wir nicht sehr weit von schwierigen Zeiten entfernt sind. Wir leben schon jetzt in schwierigen Zeiten. Und wenn wir das Christsein ernst leben, wenn wir es wirklich ernst leben, dann wird es auch Verfolgung geben. Und wir werden uns freuen auf das Gericht. Leben. Wenn das Gericht kommt, wird es ein richtiges Gemetzel geben. Wir haben oftmals eine falsche Vorstellung von unserem Gott. In Jesaja 66 spricht er davon, heißt es denn mit Feuer und mit seinem Schwert, und ihr wisst, das Schwert seines Mundes wird ausgehen, wird der Herr alles Fleisch richten. Und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein. Habt ihr das gehört? Die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein. Bringt ein Lärm bis an die Enden der Erde, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Heidenvölkern. Er hält Gericht mit allem Fleisch. Die Gottlosen übergibt er dem Schwert, spricht der Herr. Jeremia 25, 31. Ich möchte dich warnen, du Gott nicht persönlich kennst, nicht Jesus Christus liebst und seine Worte liebst, nicht irgendwie so eine emotionale Liebe, so eine Sentimentalität, sondern Es zeigt sich darin, wie du zur Stellung, deine Stellung zu seinem Wort. Wenn du seinem Wort glaubst und ihn liebst, dann bist du ein Kind Gottes. Und du brauchst dieses Gericht nicht fürchten. Das Gericht wird Freude sein für dich. Habt ihr darüber nachgedacht? Ich weiß, dass es manchmal in unseren Köpfen vor sich geht, dass wir denken, was wird mit meinen Verwandten sein? Was wird mit meiner Mutter sein? Was wird mit meinem Vater sein? Was wird mit meinem Ehemann sein, mit meiner Ehefrau sein, mit meinen Kindern, die nicht glauben? Wir leben an dem Tag des Gerichts. Wirst du die Gerechtigkeit Gottes durch und durch erkennen und jedes seine Gerechte voll akzeptieren, mit großer Freude. Deshalb ruft der Psalmist bereits jetzt schon auf. Lobt ihn, preist ihn, denn er wird kommen. Das ist kein ungerechtes Gericht. Hier kommt nicht ein Tyrann. Hier kommt jeder, der alle seine Handlungen ankündigt und nicht nur einmalig. Der immer wieder warnt, kehrt um, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das können wir sehr deutlich vernehmen. Lasst uns aufhören, Christsein zu spielen. Lasst uns ernst sein. Lasst uns ganze Sache machen und dem Herrn dienen. Nur dann ist er euer König. Du kannst sagen, dass er dein König ist, aber wenn du dich nicht regieren lässt von ihm, ist er nicht dein König. Dann hat er dich vielleicht nicht mal gerettet. Dann bildest du dir was ein. Ihr Lieben, das ist das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könnt, dass ihr sagen könnt, ich war 10 Jahre in der Bibelgemeinde Berlin und ich stehe vor Jesus Christus und ich kenne Jesus nicht, weil ich mein Leben nie ganz hingegeben habe, weil ich immer nur so halbe Sache gemacht habe. Lasst euch warnen. Das ist die Gegenseite und der Psalmist spricht das eigentlich gar nicht an, aber mir kommt das einfach so in den Sinn. Der Psalmist sagt, lobt ihn, lobt ihn, Lob singt ihn. Brecht aus in Jubel. Leute, wenn wir uns das vorstellen, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, dass er für uns gerichtet worden ist, der Gerechte für die Ungerechten, dann können wir nicht anders, wenn wir das Tier tatsächlich verinnerlichen, dann können wir nicht anders als ausbrechen in Jubel. Denkt doch drüber nach. Deshalb, ihr Lieben, ist es so wichtig, das Wort Gottes in uns zu haben, darüber nachzusinnen, Tag und nach, und nicht nur einmal durchzulesen, sagen, ich habe meine stille Zeit gemacht, fertig, bin für den Tag fertig, wir können nach Hause gehen, ich kann zur Arbeit gehen. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das ist eine religiöse Übung. Die kannst du dir sparen. Wenn du nicht willst, dass dein Leben sich verändert, dann kannst du dir das sparen. Das bringt gar nichts. Es werden viele religiöse Leute in der Hölle sitzen. Viele, die in die Kirche gegangen sind. Viele, die in Gemeinden gegangen sind. Du musst dich von ihm regieren lassen. Nun, dieser Ernstnote will ich nicht enden. Dennoch soll es bei euch so enden, wenn ihr ihn nicht kennt. Für uns als Kinder Gottes ist es eine riesige Freude. Ich möchte euch ermutigen, daran zu denken, wenn ihr singt, einfach euer Bestes zu geben für den Herrn. Singt dem Herrn ein neues Lied. Jedes Lied, wie ich euch anfangs schon sagte, wird zu einem neuen Lied. Wenn du mit dem Herrn gehst, wenn du geistliche neue Erfahrungen, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Klagelieder 3, lest es mal durch. Ist jeden Morgen neu. Ihr erfahrt den Herrn immer wieder auf eine neue Art und Weise. Dass du heute Morgen deine Augen aufmachen durftest, ist ein Zeichen seiner Gnade. Vielleicht war es für dich nur allgemeine Gnade. Die hat bald ein Ende. Für uns ist das eine Gnade, die nicht aufhören wird. Wir dürfen dieses Leben leben mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Schwierigkeiten. Und gerade in den Schwierigkeiten werden wir uns dem Herrn so ähnlich. Und deshalb singen wir ihm ein neues Lied. Er hat Wunder getan. Nun, nochmals, ich wiederhole, diese Wunder waren in Bezug auf die Errettung Israels, aber Leute, das große Wunder, das er in unserem Leben in der Anwendung getan hat, ist das Größte, was ihr euch vorstellen könnt. Die Veränderung des menschlichen Herzens. Heute Morgen in der ersten Stunde dachte ich, als wir über Evangelisation gesprochen haben, gesagt, Herr, wenn du nichts machst, wird kein Mensch dich finden. Und das denke ich immer. bei Gesprächen mit Ungläubigen, wenn ich im Gespräch bin, denke ich, Herr, wenn du nicht ziehst, wenn du nicht machst, er soll das alles annehmen. Es geht mir manchmal so durch den Hinterkopf, wenn ich im Gespräch bin. Der muss das alles annehmen. Der wird diese Schrift annehmen. Das musst du machen. Meine klugen Argumente, und ich bringe sie vor, sind nicht ausreichend dafür. Du musst diesen Menschen ziehen. Er hat Wunder getan, das größte menschliche Wunder. Das größte Wunder ist die Veränderung des Menschen. Nicht die Gesundung eines Kranken. Da könnt ihr auch zum Arzt gehen. Der kann das auch tun. Ich kann gar nichts tun, ich weiß. Leben, die Veränderung des Menschen, menschlichen Herzens. Seine Rechte hat ihnen den Sieg verschafft und er tut das für sich selbst. Leute, wenn ihr errettet seid, dann seid ihr es nur, weil er euch für sich selbst gewonnen hat. Nicht, damit ihr ein Ticket in den Himmel habt, sondern damit ihr ihm dient. Der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit offenbart. Leute, das werden eines Tages alle, die im Millennium, alle im tausendjährigen Reich sind, singen können und sagen, das ist wahr, wir haben es gesehen. Wir haben den Herrn Jesus Christus gesehen. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Auch das werden wir sehen. Der Überrest Israels, nachdem zwei Drittel in der Trübsal sterben, wird Christus annehmen. Den sie durchstochen haben, werden sie annehmen. Er wird seine Verheißung wahrmachen an dem Überrest Israels, wer immer dann noch leben wird am Ende der Trübsal. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Jaucht dem Herrn, alle Welt, brecht den Jubel aus, frohlockt und Lob singt. Lob singt dem Herrn mit der Laute. Leute, lasst uns Musikinstrumente einsetzen und nicht darüber streiten, welcher Takt gespielt wird. Mit der Laute und mit klangvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerstall jauchzt vor dem König. Ist er euer König? Er tut das. Das ganze Meer und die ganze unbelebte Schöpfung soll mit hineingenommen werden. Und ich kann mir vorstellen, als der Psalmist das geschrieben hat, dass er einfach so erfüllt war, dass er gesagt hat, die ganze Schöpfung muss mit hineingenommen werden. Und berechtigterweise, denn sie wird wiederhergestellt. Wird eine wunderbare Schöpfung sein. Paradiesische Zustände werden herrschen. Und dann am Ende der Welt und Zeit wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Sein Reich hat kein Ende. Er wird den Erdkreis richten, wenn er kommt mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Lass uns beten.